Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Das ist ein super belastendes Gefühl, was absolut schnell in ein richtig schweres Diabetes-Burnout, kann man das so sagen, führt.
Ja.
Wo man wirklich dann auch einfach sich davon komplett überwältigt fühlt und wo es alles einnimmt.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler.
Hallo Laura.
Hallo, wie ist der Zucker heute? Herzlich willkommen zu Candy Diaries und ich freue mich, dich wiederzusehen, Stefan. Ich freue mich auch sehr auf diese Folge heute, denn sie ist ja eine besondere Folge. Dazu aber gleich mehr. Du hast ja direkt gefragt.
Ja.
Ganz neugierig, wie mein Zucker ist und der ist bei 171 mit einem Pfeil nach unten.
Ah, okay. Und bei mir ist es ja gerade bei 179 mit Pfeil nach oben. Es könnte, weil ich eben ein richtig dickes Müsli gegessen habe, könnte gleich der Alarm auch nochmal schrillen.
Wir entfernen uns voneinander, Stefan. Wir laufen in verschiedene Richtungen. So was ist da los?
Und ich glaube, wir werden wieder zurück zueinander finden. Ganz
meinst
bestimmt.
Du? Wo treffen wir uns bei 130?
Ja, vielleicht im Zielbereich irgendwo. Irgendwo im Zielbereich.
Das wäre eigentlich süß. Immer Rendezvous. Oder? Oh, können wir die Folge bitte so nennen? Rendezvous im Zielbereich. Och, das finde ich ganz niedlich, dass man sich im Zielbereich trifft. So,
ich schreib's mal auf.
Ja.
Mal gucken, was daraus wird. Ich nehme das mal mit, wie man bei uns so
sagt. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden es feiern. Rendezvous im Zielbereich. Kann man auch übrigens verwenden, kleiner Lifehack, wenn man mal ein Date mit einem Diabetiker hat. Ja, das ist. Ich finde das super. Ja. Wir treffen uns im Zielbereich. Andere, weißt du, man sagt doch so, meet me halfway und so und triff mich doch in der Mitte. Und deswegen, wir treffen uns bei 130, das ist unser Ziel. Im Moment sind wir beide davon entfernt und laufen in verschiedene Richtungen. Was ist das denn? Du rechnest das doch immer so schön um.
Richtig, in Millimol sind das nämlich um die 11 Millimol pro Liter. Heute möchten wir uns aber mit einem besonderen Thema beschäftigen, Laura. Ein Thema, das wir uns beide, glaube ich, gewünscht haben und wo wir auch gemerkt haben, da gibt es wirklich Gesprächsbedarf. Es geht nämlich um das Thema Kinder. Kinder, die die Diagnose Diabetes erhalten. Es werden ja immer mehr. Und vor allem, was das mit den Eltern macht.
Ja, weil das können wir beide ja gar nicht beantworten.
Ganz genau.
Wir sind ja nur die nervigen Kinder gewesen und unsere Eltern haben sich gesorgt, wir werden auch... Oder wir würden, glaube ich, gerne auch noch irgendwann mal eine Folge mit unseren Müttern aufnehmen. Einfach auch für unsere Community, dass die Mütter mal erzählen, wie fühlt man sich eigentlich mit einem betroffenen Kind. Und heute haben wir jemanden da, der da drin Expertin ist, nämlich die wunderbare Jennifer Sanchez, die ich auch schon kennenlernen durfte auf einigen Events zum Thema Diabetes. Und Jennifer, hallo, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich bei euch sein darf.
Hallo, herzlich willkommen. Jennifer, es gibt ja so Sätze, die verändern ein Leben. Einer davon lautet, ihr Kind hat Diabetes. Ab diesem Moment, so scheint es, ist nichts mehr ganz so, wie es vorher war. Nicht der Alltag, nicht die Nächte, nicht die Sorgen und auch vermutlich nicht die Rolle der Eltern. Darüber wollen wir heute sprechen, auch natürlich über Ängste, Verantwortung, vielleicht auch über Schuldgefühle, die man ab und zu spürt. Dein Sohn ist jetzt, glaube ich, 11 Jahre alt. Er hat vor 3 Jahren Zucker bekommen. Wie war das denn, um gleich einzusteigen, wie war das denn für euch mit der Diagnose? Ich habe schon gespickt bei eurem Instagram-Kanal und da steht, dass es jetzt nicht der eleganteste, harmloseste Start ins Diabetes-Geschäft war. Magst du uns da mal reinnehmen in die Zeit der Diagnose?
Ja, tatsächlich war das wirklich ein sehr traumatischer Start. Es war so ein bisschen Klassiker, dass er erstmal so einen Infekt hatte und wir dann so dachten, ja, okay, nach dem Infekt geht's ihm bestimmt besser. Und es ging ihm dann auch wieder 1-2 Tage besser und dann kam quasi der nächste Hammer und ich konnte die Symptome überhaupt nicht zuordnen und dachte, was hat er denn? Ist das vielleicht ein Magen-Darm-Virus? Er wurde halt immer dünner, hat sich ab und an erbrochen. Jetzt hinterher weiß ich natürlich, wo das herkam, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht und habe ihn natürlich dann zum Kinderarzt gebracht und der konnte leider die Symptome auch überhaupt nicht zuordnen. Und entsprechend hat er uns dann wieder mit einem Nasenspray nach Hause geschickt und gesagt, naja, abwarten, das wird schon wieder. Und ich habe aber quasi dabei zusehen können, dass es ihm immer schlechter ging. und habe dann gesagt, nee, das reicht mir jetzt, wir fahren in eine Notaufnahme in ein Krankenhaus. Wir müssen bedenken, das war 2022 im November, da war auch immer noch die Corona-Pandemie aktuell. Das heißt also, in ein Krankenhaus zu fahren, war schon ein großer Schritt. Als wir dort standen und das Kind hatte ja keinen Husten und kein Fieber, wurden wir erstmal komisch angeguckt. Naja, das erbricht ja nur und okay, es ist jetzt 20% Körpergewicht verloren gegangen, was für mich enorm war, weil ich habe seine Knochen durchgesehen und die haben das aber absolut nicht ernst genommen und haben gesagt, naja, das Kind ist komplett dehydriert, wir geben Ihnen mal hier eine Glukose-Elektrolyt-Lösung mit und dann gehen Sie wieder nach Hause und das soll der schön trinken und dann geht's ihm bestimmt bald besser.
Und noch Glukose?
Ja, natürlich. Und ich stand da und habe gesagt, ihr habt doch gar nichts geprüft, ihr habt keine Blutabnahme gemacht, wirklich gar nichts. Und habe da wirklich dann die angebettelt, ihn wirklich mal zu untersuchen. Und dann kam sogar noch die Oberärztin und die hat auch gesagt, nee, wir sind hier komplett voll, Sie müssen wieder nach Hause gehen. Wir sind also nach Hause gegangen mit dieser Glukose-Elektrolyt-Lösung und wie man sich vorstellen kann, wurde das also enorm schlechter, sodass ich dann am nächsten Tag in ein anderes Krankenhaus gefahren bin, weil ich dachte, das wird nicht besser. Er war immer lethargischer, war kaum noch ansprechbar und ich fühlte mich überhaupt nicht gehört und gesehen von den Ärzten. Das waren ja dann, zu dem Zeitpunkt waren es ja schon drei medizinische Personen, die raufgeschaut haben. Der Kinderarzt, die behandelnde Ärztin in der Notaufnahme und die Oberärzte. Ja, also in dieses andere Klinikum gefahren und die haben beim Check-in Urinprobe verlangt, einfach so routinemäßig. Und dann setzten wir uns ins Wartezimmer und wenige Minuten später wurden wir quasi auf höchste Alarmstufe hochgestuft und wurden sofort ins Behandlungszimmer gerufen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was los war, es hat ja noch gar keiner untersucht. Und dann sagten die, okay, ihr Kind hat Typ-1-Diabetes, wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Und dann kamen wirklich 5 Leute reingestürmt, haben versucht, irgendwelche Kanülen in ihn reinzustecken. Ich stand da und dachte, was, wie? Moment, also das kann doch nur ein Fehler sein. Wie könnte dann ohne Untersuchung, die hatten ja nur den Urin, das wissen? Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, der Zucker im Urin muss unendlich hoch gewesen sein, sodass sie sofort erkannt haben, was Sache ist. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass sie das so schnell erkannt haben. Aber in dem Moment hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was uns da erwartet. Und es ging sofort auf die Intensivstation, wo wir dann bis zum nächsten Tag ja hoffen mussten, dass das alles schnell anschlägt und er wieder dann zu sich kam. Dort hat er natürlich dann Insulin bekommen, zur Hydrierung noch Flüssigkeit und war dann auch tatsächlich zum Glück am nächsten Tag wieder ansprechbar. Und insofern haben wir uns natürlich gefreut, dass das so schnell ihm besser ging durch das Insulin. Aber der Schock war groß, wir wussten halt gar nicht, was da auf uns zukommt langfristig.
Was für eine dramatische Geschichte, oder Laura? Wenn man dann von 3 Ärzten und Ärztinnen hört, das ist das, jenes. Und dann verlässt man sich ja auch ein bisschen drauf, oder Laura?
Also ich finde es erschreckend, dass, wie du sagst, Jennifer, dass keiner halt Blut abgenommen hat oder mal Urin geprüft hat vorher. Also bitte, wenn Sie zu Hause oder ihr Candies irgendwie solche Symptome beobachtet, wir reden auch gleich noch über die Symptome, unbedingt den Blutzucker checken. Ich glaube, das sollte einfach ein Routinevorgehen sein. Und es erstaunt mich immer wieder, wenn ich solche Geschichten höre, dass man da weggeschickt wird und so nach dem Motto, man sei so eine hysterische Mutter oder sowas und dass das nicht getestet wurde. Wie ging es denn deinem Sohn, als ihr in dem Krankenhaus wart und er so einen hohen Zucker hatte, weißt du, wie hoch der war? Oder also als sie das festgestellt haben, weil du auch sagtest, er war erst am nächsten Tag wieder ansprechbar, also hattest du das Gefühl, er ist irgendwie apathisch oder war abwesend? Oder wie ging es ihm und wie hast du versucht, ihn und dich irgendwie zu beruhigen?
Ja, ich bin natürlich die ganze Zeit an seiner Seite geblieben und habe auch seine Hand gehalten. Er hatte immer wieder mal Momente, wo er auch die Augen aufgemacht hat und ein bisschen wach war und auch verstanden hat, dass da jetzt super viele Leute an ihm dran waren. Von Diabetes war in dem Moment für ihn ja erstmal noch gar nicht die Rede, sondern einfach nur, dass es ihm schnell besser gehen sollte. Und ich habe schon gesehen, dass er auf jeden Fall Angst hatte und nicht wusste, was los war. Jetzt rückwirkend weiß ich aber auch, heute sagt er mir, er hat kaum noch Erinnerungen daran, an diesen Tag und auch an die 1-2 Tage danach auf der Intensivstation. Einfach, ich glaube, weil der Körper das ja auch ein bisschen mehr oder weniger vielleicht verdrängt. Und auch, er war sehr lethargisch. Also es kann schon sein, dass da viel vergessen wurde von.
Gab es in der Zeit dann auch Gedanken, die du hattest, die du heute ganz anders bewerten würdest? Hattest du vielleicht zum Beispiel auch Schuldgefühle, auch wenn du rational gewusst hast, dass du selbst nichts verursacht hast.
Man muss dazu sagen, dass ich da dann auf dieser Intensivstation lag. Es durfte ja immer nur dann eine Begleitperson erstmal da sein. Und ich lag da also mit ihm. Er war da überall verkabelt an sämtliche Automaten und hat geschlafen. Und ich habe dann überhaupt erstmal gegoogelt, was Typ-1-Diabetes ist. Ich weiß, einer der ersten Sachen, die ich gegoogelt habe, war Lebenserwartung mit Typ-1-Diabetes, weil ich nicht wusste, sehe ich mein Kind jetzt aufwachsen? Ich wusste ehrlich gesagt nichts über Typ-1-Diabetes. Mhm. Und dass, obwohl meine Mutter Typ-2-Diabetes hat, würde man jetzt denken, irgendwie man hat davon schon mal gehört oder irgendwas. Das ist tatsächlich, was ich mir jetzt im Nachhinein auch wünsche und mich für einsetze, ist mehr Aufklärung über diese Erkrankung, weil es so viele Kinder betrifft. Und das ist was, was einem angeboten werden müsste, diese Früherkennung zum Beispiel wahrzunehmen bei den U-Untersuchungen für Kinder und solche Sachen. Dann hätte ich davon ja zumindest schon erfahren, selbst wenn ich jetzt vielleicht die Früherkennung nicht wahrgenommen hätte, aber dann hätte ich es schon mal gehört, hätte Symptome gehört. Diese ganzen Symptome-Flyer, die ich dann später im Krankenhaus gesehen habe, habe ich nie gehört. Und insofern, ja, das waren so die ersten Gedanken, und Schuldgefühle hatte ich jetzt in dem Sinne nicht, weil ich mit gleich am Anfang auch Sachen gefunden habe, die wirklich gesagt haben, okay, das ist eine Autoimmunkrankheit, und ich wusste, das ist nicht, dass ich ihm zu viel Zucker zu essen gegeben habe oder sonst irgendwelche Dinge, die ich mit zu verantworten habe, sondern dass da einfach ja die Genetik vielleicht und die Umweltfaktoren große Rolle spielten, die man ja immer noch nicht so ganz zuordnen kann. Ja.
Wie alt war dein Kind genau und wie ist er dann damit umgegangen? Erstmal nicht im heutigen Moment, sondern damals, als das ganz frisch diagnostiziert war.
Ja.
In welcher Klasse war er? Wie ging es ihm? Wie schnell konnte er wieder, sag ich mal, am normalen Leben teilhaben? Und wie hat er zunächst darauf reagiert?
Ja, also er war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt und hat die 3. Klasse besucht. Er hat quasi ja schon am nächsten Tag, konnten sie dann die Insulinzufuhr, die ja intravenös gelegt war, rausnehmen. Und das heißt, er musste dann zum Essen, zum Mittagessen am nächsten Tag, die erste Insulinspritze bekommen. Da kam also die Schwester mit einer Spritze und sagte so, das musst du jetzt zu jeder Mahlzeit, musst du jetzt so eine Spritze bekommen.
Ja.
Und das war natürlich erstmal ein Schock. Und er so, okay, warum, wieso, weshalb? Und aber mit der Erklärung, dass das Insulin, was da in diesen ganzen Schläuchen drin war, das war, was ihn wieder zum Leben erweckt hat, quasi von dem, wie er vorher ja so lethargisch dort lag, hat er schon schnell verstanden, dass das der Grund war, warum er sich gerade auch wieder gut fühlt, und hat dann das ziemlich schnell, also ich glaube sogar schneller als ich, annehmen können und hat gesagt, naja gut, dann machen wir das jetzt mit der Spritze, und dann war das für ihn okay. Dann hat die Schwester die Spritze gesetzt und schon 2 Tage später fing er an, die Spritzen selber zu setzen und war da wirklich sehr angstfrei, also auch sehr sorgenfrei, was für mich total erstaunlich war, weil ich natürlich voll von Sorgen und Ängsten war.
Apropos Ängste, welche Angst war damals so deine größte Angst, und von all deinen Ängsten der Startphase, welche sind davon heute noch existent und welche nicht mehr?
Ist eine gute Frage, ja. Muss ich mich mal so ein bisschen zurückversetzen. Also ich weiß, dass eine Angst sehr, sehr groß war, dass wir sagen nochmal, in der Pandemie war das ja damals, plötzlich vom Gesundheitssystem so extrem abhängig waren. Und wir wussten, okay, wir brauchen das Insulin. Und dann im Dezember mussten wir ja schon einen Monat nach der Diagnose das erste Mal Insulin aus der Apotheke abholen. Und da gab es einen Lieferengpass. Und das war mit einer der größten Ängste, die ich dann hatte und dachte, oh Gott, wir sind so abhängig von dieser Medizin. Und dann hatte einer dieser ganz großen Insulinproduzenten einen Lieferengpass von diesem Insulin. Und ich dachte, jetzt stehen wir hier und sind abhängig davon. Und das war so eine große Angst, die jetzt heute so zum Glück nicht mehr existiert. Aber die hat mich relativ lange verfolgt. Das war so der erste Impuls von Angst. Und dann waren natürlich diese ganzen kleinen Ängste, als wir nach Hause kamen. Und ich dachte immer, okay, was passiert, wenn ich so einen Unterzucker in der Nacht überhöre? Was ist, wenn er dann nicht aufwacht, wenn er unterzuckert im Schlaf und ich den Alarm nicht höre, weil ich so übermüdet bin von den anderen 10 Alarmen?
Also er trug gleich direkt einen Sensor?
Nee, tatsächlich die ersten 2 Wochen nicht. Wir sind also ohne Sensor aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt worden und sollten dann alle 2 bis 3 Stunden messen, auch nachts. Und entsprechend war man natürlich müde. Ich habe dann relativ schnell einen Testsensor beantragt online, und dann hatten wir zumindest erstmal einen, bis die Krankenkasse diese Verordnung durchgegeben hat, weil das hatte fast 4 Wochen dann gedauert, bis wir dann in der Regelversorgung waren und wirklich dann auch Sensoren selber zu Hause hatten. Aber diese ersten 2 Wochen zu Hause waren wirklich schlimm. Also das fühlte sich so an, nach dem Krankenhaus, hier, bitteschön, gehen Sie mit dem Kind nach Hause und halten Sie es am Leben. Sie sind jetzt der Ersatz für die Bauchspeicheldrüse. Ne? Das war so mein Gefühl. Okay, ich soll jetzt ein Organ ersetzen, was 24/7 irgendeine Arbeit macht, von der ich gar keine Ahnung habe, von der ich vorher nicht mal gehört habe. Und dann stand man damit ganz alleine. Und das war irgendwie schwierig.
Das ist ja auch ein krasser Satz.
Du als Bauchspeicheldrüse deines Sohnes.
Genau, so die Mutter als Bauchspeicheldrüse. Also ich habe jetzt mehrere Gedanken dazu. Erstens finde ich es irgendwie befremdlich, dass nicht sofort ein Sensor angeboten wurde, weil das ist ja nun mal heute gang und gäbe. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber beispielsweise dem Zeitpunkt, als Stefan und ich Diabetes bekommen haben. Da gab es das einfach gar nicht. Ich erinnere mich allerdings auch nicht, dass meine Eltern nachts aufgestanden wären, um meinen Blutzucker zu messen. Also offenbar war die Angst auch nicht so groß, das Kind unterzuckert in der Nacht. Also ich weiß ja gar nicht, Stefan, sind deine Eltern je aufgestanden, um deinen Zucker zu messen?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht haben sie es auch mal gemacht in Ausnahmesituationen. Aber eigentlich war das ja bis auf diese 5, 6, 7 blutigen Tests am Tag echt ein Blindflug. Wir wussten ja gar nichts, was dazwischen los ist.
Man wusste nicht, was da ist.
Segen und Fluch zugleich, oder?
Ja, also ich habe mit dem Sensor gestartet, als ich schwanger war und fand das am Anfang wirklich, wie du sagst, Jennifer, ich fand das auch ein Fluch, weil diese Alarme einen ja sehr nervös machen können und man, damals waren die auch noch nicht, die waren noch etwas größer, die Sensoren, und die waren auch nicht auszustellen und es war irgendwie immer dieses Gepiepe und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich schade meinen Kindern. Also im Sinne von, ich habe das natürlich aus der anderen Perspektive, ich als Mutter mit Diabetes trage aber Kinder in mir, die das nicht haben oder gesund zur Welt kommen sollen, und das fiebt dauernd und das hat mich auch unfassbar gestresst. Rückblickend muss ich aber sagen, natürlich ist das ein Segen heutzutage, dass man, ich finde schon, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht, seit ich den Sensor habe, also jetzt auch schon eine Weile, meine Kinder sind jetzt 10, gehe ich doch viel beruhigter ins Bett, weil man sich irgendwie einfach auf diesen Alarm verlässt und ein bisschen sagt, okay, der wird schon regeln, und jetzt, seit es noch diese KI-Pumpe gibt, umso mehr, dass man halt sagt, okay, ich wache eigentlich immer mit einem guten Blutzuckerwert auf. Das hatte ich jahrzehntelang nicht. Ich bin oft dann auch mal mit 300, also mit einem wirklich hohen Blutzucker aufgewacht und bin heilfroh, dass es diese Sensoren gibt. Aber umso erstaunlicher finde ich eben, dass das Krankenhaus wirklich zu dir dann gesagt hat als Mutter, ja genau, jetzt übernehmen Sie das mal. Sie haben da wahrscheinlich noch keine Ahnung. Sie sind sich jetzt selbst überlassen. Viel Erfolg. Enjoy being the Bauchspeicheldrüse. Und das finde ich irgendwie ganz schön überfordernd, oder? Also das ist ja eine unglaubliche, man hat ja ohnehin eine Verantwortung als Eltern, aber das ist ja noch eine zusätzliche Verantwortung. Hattest du je Gedanken wie, warum ich, warum passiert mir das? Also diese Ungerechtigkeitsgefühle, warum ist mein Kind davon betroffen? Also dass man so Wut oder Zorn in sich trägt, oder hattest du das nicht?
Doch, ganz am Anfang hatte ich das schon auch, ja, auf jeden Fall. Da ist es halt so ein, ja, warum wir, was ist ihm denn jetzt passiert? Was, man will wissen, was genau da im Körper passiert ist, warum das ausgelöst wurde. Irgendwann kurze Zeit später hatte ich so einen Bericht gesehen, dass ganz viele Kinder nach einer Corona-Infektion mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurden. Und tatsächlich hatte er auch 6 Monate vorher eine. Und irgendwie hat mir das so ein bisschen Beruhigung gegeben zu wissen, okay, da ist extern irgendwas passiert in seinem Körper, dann ne, durch den Virus ausgelöst, dass ich das ein bisschen weniger vielleicht hatte. Aber ja, das ist schon auch eine Frage, worauf man keine wirkliche Antwort bekommt und womit man dann einfach dasteht und irgendwie versucht zu leben und aber auch bestmöglich damit umzugehen, weil ich wollte schon auch für mein Kind immer positiv sein und ihn nicht in eine Opferrolle bringen, wo er sagen muss, oh, ich bin jetzt das Opfer und mir geht es so schlecht, sondern ich wollte ihm von Anfang an zeigen, hey, du kannst trotz Diabetes alles machen und wir können alles erleben gehen und du kannst auch noch, wir sind ein halbes Jahr später Paragliding gegangen, einfach um zu zeigen, hey, du kannst das alles machen, das ist überhaupt nicht schlimm, es wird dich nicht aufhalten. Und ich glaube, da hat dann das relativ schnell in so eine positive Haltung umgeschlagen. Und das waren Anfangsgedanken, aber die konnte ich auch wieder loslassen.
Ja, also wie schön, dass du dich nicht hast entmutigen lassen. Ich glaube, das ist ein großes Vorbild auch für die Menschen, die jetzt dir folgen auf Instagram. Du beschäftigst dich mit dem Thema, du setzt dich für Sichtbarkeit ein, du gehst auch immer wieder auf diese Events und ich glaube, das ist genau die richtige Einstellung, seinem Kind zu vermitteln. Dir wird es an nichts fehlen und du wirst genauso die Dinge erleben können wie alle anderen Kinder auch. Da muss ich sagen, das haben meine Eltern in dem Sinne auch gut gemacht. Sie sind zwar nicht nachts aufgestanden, um zu messen, was ich ihnen gar nicht vorwerfe, aber gleichzeitig hat das auch dafür gesorgt, dass ich nie das Gefühl hatte, anders zu sein oder irgendwie, oh Gott, Laura darf jetzt nicht auf die Klassenfahrt mit oder ins Ausland oder darf jetzt nicht, wird vielleicht die Schule nicht schaffen, weil sie Diabetes hat. Also meine Eltern haben immer das eher fast zu sehr runtergespielt. Also sie haben es einfach gar nicht, es war kein Riesenthema bei uns. Und ich frage mich heute manchmal, hätte man es vielleicht mehr thematisieren sollen, weil es eben nun mal uns ein Leben lang begleitet. Oder war das genau richtig, dass das quasi auf eine Art auch nicht so ernst genommen wurde, weil ich dadurch auch nie das Gefühl hatte, krank zu sein oder so. Also stellst du dir manchmal diese Frage, wie groß darf dieses Thema in meiner Familie sein? Wie sehr darf das dominieren? Wie sehr thematisiere ich das vielleicht auch vor Freunden, vor Eltern von Freunden, so nach dem Motto, wenn er zum Spielen geht, Achtung, er hat Diabetes, er muss was mitnehmen, Traubenzucker oder so. Also wie groß machst du selber das Thema für dich und für ihn und für sein Umfeld?
Ja, am Anfang, kurz nach der Diagnose, da war das Thema schon sehr, sehr groß und hat quasi alle Lebensfelder eingenommen, von den Wiedereinstieg in die Schule, von Übernachtung bei Freunden oder bei den Großeltern. Die Klassenfahrt stand ein paar Monate später an. Es gab so, so viele Punkte, wo ich dachte, wow, wie soll man das alles regeln? Und dann sollte er alleine zum Sporttraining gehen im Sportverein. Ich dachte, nein, das geht ja gar nicht. Dann unterzuckert er ja, wenn da keiner Bescheid weiß. Also es war am Anfang durch meine Ängste und Sorgen natürlich ein sehr großes Thema, wo ich es auch immer versucht habe anzusprechen. Aber es ist super schwierig, diese Balance zu wahren zwischen Panik verbreiten und einfach nur informieren. Und ich glaube, das war auch für mich so eine Lernkurve, dass ich am Anfang schon noch ein bisschen zu panisch war, weil er hatte ja ganz am Anfang gar keinen Sensor. Und dann mit dem Sensor ging meine Panik ein bisschen runter, weil ich ja auch aus der Ferne raufgucken konnte. Und dann, als wir jetzt umgestiegen sind auf eine Pumpe mit AID-System, wie du es ja auch vorhin erwähnt hast, konnten wir jetzt auch da wie so einen kleinen Assistenten noch als Pumpe mit ihm dabei haben, was auch meine Sorgen wieder gesenkt hat. Und im Prinzip habe ich es dadurch dann immer weniger thematisiert. Und ich habe ihn quasi dazu ermächtigt, mit dem, dass er ja auch älter geworden ist, inzwischen 11 ist, ganz vieles selber zu übernehmen. Mhm. Und so brauche ich jetzt zum Beispiel Eltern, die uns irgendwie neu kennenlernen, nicht zu informieren großartig. Da kann er dann einfach hingehen und kümmert sich ganz alleine drum. Wenn der Alarm losgeht, ein Unterzucker ist, nimmt dann Traubenzucker. Und vorher habe ich das tatsächlich immer noch gemacht und habe den Eltern Bescheid gesagt, oh, wenn ein Alarm losgeht, sagt bitte Bescheid und guckt mal oder so.
Und wie haben die dann reagiert? Wie waren die Erfahrungen, eure Erfahrungen mit Lehrern, mit Eltern, vielleicht auch mit Trainerinnen, mit oder Menschen auch mit anderen Eltern von Kindern? Durfte er zu allen Kindergeburtstagen auf alle Klassenfahrten oder wurde auch irgendwo mal ausgeschlossen und ausgeladen?
Ich habe mich natürlich gleich von Anfang an sehr dafür eingesetzt, dass er überall mitfahren durfte, auch auf die Klassenfahrt. Das hat dann zum Beispiel bedeutet, dass aber sein Papa mitgefahren ist auf Klassenfahrt, weil da hatte er das noch sehr, sehr frisch. Da hatten wir in der Kürze auch nicht die Möglichkeit, über einen Verein eine ehrenamtliche Person zu engagieren, die mitfährt als Diabetesbetreuung. Sowas wurde also sofort ermöglicht, aber immer erstmal mit Kompromissen. Aber über die Jahre lernt man ja dazu.
Ja.
Also am Anfang wurde er tatsächlich von Übernachtungen bei Freunden ausgeschlossen, weil die Eltern natürlich gehört haben, er war auf der Intensivstation, er wäre fast gestorben an einer Ketoazidose. Was ist das? Und es war einfach zu überwältigend. Und das heißt, das erste halbe Jahr hat er tatsächlich nicht bei Freunden übernachtet. ich weiß jetzt nicht genau, ob es auch vielleicht an meiner Angst lag. Es ist natürlich so ein Zwischenspiel. Je mehr Angst ich da noch in mir getragen habe, desto mehr Angst habe ich natürlich auch im Gespräch mit anderen Eltern vermittelt. Und mit dem, wo ich ruhiger wurde und mehr Erfahrung gesammelt habe und immer mehr Wissen über den Diabetes hatte, wurde ich sicherer, wurde er sicherer. Und damit konnten wir dann auch sicherer anderen gegenüber auftreten, sodass die keine Panik gespürt haben, sondern nur, ah, okay, da ist was zum drauf achten, aber es ist nicht schlimm.
Und es kam aber bisher noch nicht dazu, dass er jetzt von großen Events ausgeladen wurde. Und wie hat sich das für Emilio angefühlt in den ersten 6 Monaten, wie die du beschrieben hast, als er dann nicht übernachten durfte bei anderen Familien? Hat er es verstanden oder fand er es doof?
Ich glaube, er war am Anfang auch noch sehr unsicher, so dass er sich in unserer Gegenwart am sichersten gefühlt hat und auch noch nicht unbedingt bereit war, woanders zu übernachten, weil er selber immer noch nicht einschätzen konnte, was passiert da jetzt mit meinem Blutzucker? Jetzt geht's mir plötzlich schlecht und ich fühle mich ganz zittrig. Und da hat er schon auch noch einfach durch dieses traumatische Erlebnis der Intensivstation auch viel, viel mehr Nähe gesucht als vorher. Und auch das ist dann mit der Zeit wieder besser geworden. Also ich glaube, dass er es in dem Moment nicht als schlimm empfunden hat, weil es eben auch nicht so ausgesprochen wurde. Es wurde ja nicht gesagt, du darfst nicht kommen, weil du Diabetes hast. Das hat ja so keiner gesagt. Aber ich meine, unterschwellig war es das schon, ne? Aber ja, ich glaube, insgesamt ist es auch einfach für ihn diese Erfahrung gewesen, selbstständiger damit zu werden und das Wissen zu haben, dann alleine damit losgehen zu können und nicht irgendwelche Ängste zu entwickeln.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15. Alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung. Hat er denn Freunde, also hast du dafür gesorgt, dass er beispielsweise Kinder irgendwo kennenlernt, die auch Diabetes haben, also dass er sich nicht so alleine fühlt, weil ich habe das mal gesagt und ich weiß das auch, ich war die Einzige auf meiner Schule mit Diabetes Typ 1 und so, also ist das eine Nähe, die du suchst für ihn oder die er auch vielleicht selber sucht? Oder spielt das keine Rolle in seinen Freundschaften?
Ja, das war tatsächlich was, weil wir uns die ersten Monate sehr, sehr alleine damit gefühlt haben. Man hat so dieses, wir sind die Einzigen, die darauf achten müssen. Und ne, das, man fühlt sich wirklich sehr isoliert erstmal damit. Und wenn man dann plötzlich im Schwimmbad hat er dann ein anderes Mädchen mit einem Sensor und einer Pumpe entdeckt. Und dann ging er hin und hat gesagt, hast du auch Typ 1 Diabetes? Und es war ihm total wichtig, da dann einfach Hallo zu sagen im Schwimmbad. Und das fand ich auch total süß. Und das war dann also der Sommer nach der Diagnose. Und da haben wir dann gemerkt, oh wow, irgendwie, hey, das hilft doch irgendwie, sich auszutauschen. Und das war dann für uns der Punkt, dass wir dann auch wenige Monate später zum ersten Mal auf eines dieser großen Diabetes-Events gegangen sind, wo dann auch eine Fachmesse war und so Vorträge gehalten wurden, eine Kinderecke war. Und da haben wir dann auch zum ersten Mal ganz viele andere Menschen mit Diabetes kennengelernt. Und das war wie so ein Ankommen irgendwie, wie so ein Nachhausekommen, wo alle einen verstanden haben, wo man sich überhaupt nicht rechtfertigen musste, wo jeder mal gepiept hat. Und dann haben wir kurz darauf auch ein Kindertreffen gefunden, wo da können sich die Eltern als Selbsthilfegruppe austauschen und die Kinder werden in der Zeit von quasi Sozialpädagogen und Psychologinnen betreut. Also nicht so betreut, sondern die spielen einfach zusammen. Ja. Die reden gar nicht groß über den Diabetes, aber die sitzen alle mit ihren Pumpen und Piepen und reden aber über ganz andere Sachen. Aber einfach zu wissen, hey, alle hier im Raum haben das. Das waren total schöne Erfahrungen für ihn, um sich auch einfach wieder so normal zu fühlen, in Anführungsstrichen, ne? Also weil man sich ja sonst doch ein bisschen anders fühlt zwischen den anderen Kindern.
Genau, also ich kenne das schon auch, dass man dann auf einmal so eine Nähe, was du beschreibst, aus dem Schwimmbad oder ich sehe Leute mit einem Sensor am Arm oder ich sehe im Zug piept jemand oder sitzt vor mir und ich sehe die App, die ich auch habe und man hat sofort so das Bedürfnis, fast den Menschen in den Arm zu nehmen oder zu sagen, hey, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst, du hast 45 Blutzucker oder keine Ahnung, das rührt einen immer so, weil ich schon auch oft das Gefühl hatte, ich bin eben damit alleine, mit ganz vielen anderen Dingen nicht. Und jeder Mensch ist ja immer irgendwie alleine und wir haben alle unser Päckchen. Das soll gar kein Jammern sein, sondern das ist so schön, dann Menschen zu treffen, wie du sagst, denen man nichts erklären muss, bei denen man sich nicht rechtfertigen muss, sondern wo man in diesem Fachjargon reden kann und die wissen genau, was eine Hypo ist und so. Und ich stelle mir nur gerade vor, weil du sagst, alle piepen, dass man eigentlich fast mal so ein Konzert, so eine Band von Menschen mit Diabetes und man macht so ein, weißt du, dann macht man so ein Orchester aus Piepsgeräuschen. Aus der nächsten Charity-Gala. Das wäre eigentlich süß. Aber Stefan, du hattest auch noch eine Frage, ne?
Ja, richtig. Ich habe im Diabetes-Ratgeber in meiner Kolumne auch vor kurzem darüber geschrieben und mich dafür mit einer Mutter unterhalten von einer mittlerweile 16-jährigen Tochter mit Diabetes. Und sie hat mir gesagt, dass sie sich manchmal, als ihre Tochter noch jünger gewesen sei, da sei sie sich manchmal vorgekommen, die Mutter, wie eine Zuckerpolizistin. Ich habe in Online-Foren auch gelesen, dass manche übervorsichtige Eltern an die anderen Eltern von nicht-diabetischen Kindern dann manchmal so Infoformulare verteilt haben mit Insulin- und Kohlenhydratmengen, die gegessen werden dürfen, mit Notfallnummern, mit Checklisten für Hypo-Warnzeichen, also Unterzuckerungswarnzeichen. Die Waage wurde noch vorbereitete Snacks mit aufgedruckten Kohlenhydraten. Alles wurde übergeben quasi mit dem Kind. Hier ist das Kind, hier ist das Begleitprogramm. Und andere neigen auch dazu, ihre Kinder dann gar nicht mehr übernachten zu lassen, aus Angst und Sorge um die Sicherheit und Gesundheit des Kleinen oder der Kleinen. Wie ist es dir in diesem Feld ergangen? Gab es bei dir Phasen mit einem ganz großen Kontrollzwang? Wolltest du mal alles im Blick behalten? Und gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, ich halte das alles nicht mehr aus mit dem Kontrollieren, ich lasse ihn jetzt einfach mal, das wird schon irgendwie passen. Wie hast du dich da einsortiert?
Ja, das Schwierige ist tatsächlich, dass man ja seinem Kind gegenüber quasi Regeln durchsetzt, die man sich selber gar nicht ausgedacht hat. Zum Beispiel, du kannst jetzt doch nicht essen, dein Blutzucker ist zu hoch, du musst noch ein bisschen warten. Mhm. So ein Blödsinn, die habe ich mir nicht ausgedacht, die Regel, aber ich bin die sie umsetzen muss und sagen muss, weil ich weiß, okay, wenn wir jetzt schon essen, dann wird das ein Riesendesaster werden. Na, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Zuckerpolizei, die du eben erwähnt hast. Mhm. Kurz nach der Diagnose fühlte es sich schon nach einem kompletten Kontrollverlust an. Also wirklich die Kontrolle über alles verloren zu haben, was man da hatte und irgendwie ausgeliefert zu sein. Und dann ist für viele Mütter, und da schließe ich mich ein, die erste Reaktion irgendwie die Kontrolle wiedererlangen zu wollen, alles kontrollieren zu wollen, die Waage immer mit dabei zu haben, alles zu dokumentieren im Blutzuckertagebuch. Und das ist ein super belastendes Gefühl, was absolut schnell in ein richtig schweres Diabetes-Burnout, kann man das so sagen, führt. Ja. Wo man wirklich dann auch einfach sich davon komplett überwältigt fühlt und wo es alles einnimmt. Und das war uns dann super, super wichtig, das schnellstmöglich auch wieder abzulegen. Also ich habe das schon auch erkannt, dass das eine sehr schnelle, ja, sage ich mal, so eine Coping-Mechanism war, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich muss jetzt irgendwas kontrollieren und gut machen, ne, weil es ist ja gerade alles verloren gegangen, so ungefähr. Und das hilft dann schon irgendwie, aber es ist einfach anstrengend fürs Kind, weil kurz danach hat er dann zum Beispiel gemerkt, wow, wenn ich keine Kohlenhydrate esse, muss ich nicht spritzen. Und dann, das war wenige Monate nach der Diagnose, fing er an zu sagen, nee, das möchte ich nicht essen. Ich möchte jetzt ein Ei zum Frühstück. Okay. Und da fingen dann wirklich diese ersten Probleme an, wo ich gedacht habe, okay, die Kontrolle hilft hier einfach mal gar nichts, sondern frei laufen lassen, das war dann die Devise, weil das sind ja dann auch erste Züge von zum Beispiel Essstörungen. Und dadurch, dass ich ja auch in vielen Selbsthilfegruppen aktiv bin, weiß ich, dass das auch viele Kinder gerade in der Pubertät dann betroffen hat, nicht spritzen zu wollen und deswegen Kohlenhydrate zu vermeiden.
Und dann Ei zu essen zum Beispiel.
Ja, genau. Man sieht also, Kontrolle kann ganz schnell in die andere Richtung umschlagen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, da reflektiert zu bleiben. Und ich glaube, ich hätte das auch so gar nicht geschafft, das alles so zu verarbeiten. Ich habe das auch mit einem Coaching dann gemacht, habe auch wirklich mich da in, ja, wie sagt man so, psychologische Behandlung, um dieses Trauma zu überwinden. Und genau gegen diesen Kontrollzwang, ich muss jetzt hier alles richtig machen, für mein Kind vorzugehen und zu sagen, ich kann das gar nicht alles richtig machen. Da werden Fehler passieren und das ist okay, das gehört zum Leben dazu. Und ich versuche jeden Tag mein Bestmögliches.
Wie toll, ich glaube, du hast einen wirklich guten Weg gefunden, ehrlich gesagt, wenn ich dir so zuhöre. Weil das genau dieser, ich glaube, es gibt so ein Mittelweg, also so ein Sweet Spot, zwischen Überdosis und Unterdosis, also so wie du auch genau beim Zucker, du möchtest nicht unterzuckern und überzuckern, gibt's auch als elterliche Fürsorge und als Sorge genau diese Mitte, die du treffen kannst aus, ich bin für dich da, ich sorge mich, ich informiere mich, ich interessiere mich auch, weil es gibt natürlich auch das Gegenteil. Ich hatte immer das Gefühl, meine Eltern interessiert es jetzt so mittel. Die haben dann immer noch bei Unterzuckerung gesagt, iss doch ein Brot oder so. Und aber auch diesem, man gerät selber als Eltern nicht ins Burnout und man macht dem Kind auch keine Angst. Und ich finde das interessant, was du eben gesagt hast, die Regeln hast du dir nicht ausgedacht, sondern die sind eben da, weil das Kind jetzt gerade einen zu hohen Wert hat, um was zu essen. Hattest du da, weil ich kenne das natürlich von der Kindererziehung grundsätzlich, man muss manchmal diskutieren, warum darf ich jetzt das nicht, ich will aber jetzt die Süßigkeit oder so. Ist das etwas, womit dein Sohn je gehadert hat oder wo ihr je Diskussion hattet nach dem Motto, dass er mal in der Verzweiflung gesagt hat, ich wünschte, ich hätte keinen Diabetes oder Mama, du bist doof, warum die anderen Kinder dürfen das jetzt essen und ich nicht? Oder also gab es je so einen Streit, der quasi auch mit dem Diabetes zusammenhing?
Nee, das gab's zum Glück tatsächlich nicht. Ich habe das immer versucht, so zu separieren, zu sagen, selbst wenn wir uns jetzt über irgendein blödes Thema wie Zimmer aufräumen oder sowas streiten, dass wenn dann irgendwas mit dem Diabetes ist, dass er weiß, er kann jederzeit zu mir kommen und das ist so ein sicherer Hafen, wo immer eine konfliktfreie Zone ist, wo wir sagen, okay, da bin ich einfach für dich da und helfe dir jetzt mit dem, was du gerade brauchst. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das bisher noch nicht hatten, aber die Pubertät liegt ja auch noch vor uns. Er wird jetzt dieses Jahr 12.
Viel Spaß.
Ich weiß natürlich nicht. Das wären zum Beispiel auch meine Fragen, die ich an euch hätte, andersrum gestellt, ne? Was hättet ihr euch denn von euren Eltern während der Pubertät gewünscht? Wie wird da mit dem Diabetes umgegangen? Ganz locker nebenbei oder schon ab und zu eine Erinnerung oder? Wie soll das aussehen?
Ich fand Erinnerungen immer nervig, weil ich dachte, jetzt werde ich kontrolliert. Und das findet man ja als Teenager sowieso nervig, wenn dann jemand sagt, hast du denn deinen Zucker? Und man denkt so, erstens, ich will das Thema sowieso gerade selber verdrängen. Zweitens, das meinte ich ja auch eben mit der Frage, ne, die Mutter oder der Vater, die Eltern, die einen eh schon nerven mit, räumen das Zimmer auf, dann kommt quasi ein nerviges Thema noch dazu, was sich keiner von beiden ausgesucht hat, nämlich nicht räum auf oder iss nicht so viel Süßes, sondern hast du deinen Zucker, hast du das gemessen, du darfst das jetzt nicht essen und so. Da ist ja noch eine Schippe mehr quasi Zusatzbelastung oder eben Kritikpunkte oder meinetwegen noch mehr Aufgaben, sagen wir mal so. Und das Kind erledigt ja nicht immer gerne Aufgaben. Insofern, ich war relativ froh, dass meine Eltern mir viele Freiheiten gelassen haben und ich auch kurz nach der Diagnose sogar allein ins Ausland gegangen bin. Das habe ich hier aber, glaube ich, schon mal erzählt, wo meine Mutter heute sagt, sag mal, war ich eigentlich des Wahnsinns, dass ich dich da alleine nach Frankreich gelassen habe für ein Jahr. Du hattest irgendwie, die Diagnose war 1,5 Jahre alt. Aber rückblickend bin ich ihr dankbar, dass sie dieses Urvertrauen hatte und gesagt hat, das Kind wird es regeln. Und ich finde auch sehr interessant, was du sagtest, weil mir gerade das Ausland einfällt. Natürlich, dass man immer mit den Koffern und diesem gepackten Zeug, ich habe dann dieses ganze Insulin und die Spritzen und so, glaube ich, mitgenommen, weil man diese Ängste hat. Das war mir nie so bewusst, bis du es eben aussprachst. Ich bin mein Leben lang abhängig von einem Medikament, einer Apotheke. Also was, wenn das nicht lieferbar ist? Was, wenn das nicht da ist und so? Das ist natürlich etwas, was dich irgendwo unfrei macht. Und dass man das natürlich auch als Eltern hat, dass man denkt, oh Gott, was ist, wenn gar nicht genug Insulin da ist und so weiter. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, den ich vielleicht auch gegenüber meinen Eltern gar nicht genug berücksichtigt habe, dass die sich wahrscheinlich auch gesorgt haben und so. Und ich immer dachte, lass mich in Ruhe, ich bin cool, ich bin trotzig, ich mach das schon. Also das geht ja vice versa sozusagen, Kind, Eltern, Eltern, Kind. Stefan, wie ging's dir denn mit deinen Eltern in der Pubertät?
Das Stichwort hast du eben schon genannt, das Stichwort ist Vertrauen. Und ich hätte mir damals manchmal noch ein bisschen mehr Vertrauen gewünscht und habe an anderen Stellen aber ganz viel Vertrauen erhalten und erfahren, ohne dass ich es selbst wirklich gemerkt habe. Und für mich war es wichtig, dass meine Eltern mich sehr unterstützt haben bei dem ganzen Prozess, im Sinne von, sie hatten auch eine gewisse Freude daran, sich da einzuarbeiten. Meine Mutter kommt aus dem medizinischen Bereich. Sie ist Krankenschwester gewesen viele Jahre lang und ist daher nah an dem ganzen Thema. Ihr musst man jetzt nicht erklären, was Pankreas ist und was ein Blutzucker bedeutet. Und das war schon mal gut, dass ich da das Gefühl hatte, ich habe da quasi so eine halbe Expertin bei mir in der Familie. Das war ein riesiger Vorteil, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die dann auch noch gut mit meinem Hausarzt konnte und dann auch manchmal nochmal hier und da ein Rezept mitbringen konnte, wenn ich einfach mal wieder geschludert habe und den Termin verpasst habe. Das war tatsächlich so eine Entlastung für mich. Und auf der anderen Seite wollte ich aber das Gefühl haben, dass man mir zutraut, dass ich das im Griff habe. Hatte ich es immer im Griff? Bestimmt nicht. Hatte ich mal eine schwere Unterzuckerung mit Notarzteinsatz? Ja, hatte ich auch vor meinem, haben wir auch schon mal drüber geredet, schon vor dem Abi hatte ich, waren da 2, 3 Erlebnisse dieser Art. Passiert ja heute kaum mehr wegen der Sensoren. Und von daher will ich da auch eher Entlastung geben. Aber damals war das ja wirklich immer eine reale Gefahr. Und jetzt fährt der Stefan mit seinen Freunden in irgendeine Großraumdisco in Kaiserslautern oder in Trier und ist da abends mit irgendwelchen Leuten im Auto unterwegs, abgesehen von Alkohol, Drogen und anderen Dingen, die da vielleicht auf ihn warten, wartet ja vielleicht auch noch eine Unterzuckerung. Und das alles war, glaube ich, schon eine Zumutung für meine Eltern. Und ich habe mich damals immer sehr wohl gefühlt, wenn ich das Gefühl hatte, man vertraut mir. Man vertraut mir sehr und zu viel Misstrauen hat mir nicht geholfen. Es gab einmal eine Situation, da durfte ich auf der Klassenfahrt nicht mit, aber nicht wegen der Klasse, sondern weil meine Eltern der Meinung waren, dass ich dafür noch zu jung sei. Das war ein richtig harter Stich, weil da musste dann nochmal die Schulklasse darüber entscheiden, wo wir dann stattdessen hinfahren. Und ich fühlte mich da wie quasi der Bremsklotz, der verhindert hat, dass die Schulklasse nach London gereist ist. Stattdessen wurde es dann Hamburg. Und auch am Ende cool. Ist ja auch cool, ne? Also Hamburg wurde so meine Lieblingsstadt und jetzt wohne ich ja auch schon viele, viele Jahre dort. Und Hamburg ist wirklich eine ganz großartige Stadt, die ich vielleicht sonst nie so lieben gelernt hätte. Also vielleicht danke, Mama, danke, Papa. Aber ich will sagen, dieses Gefühl davor hätte ich mir gerne erspart, dass ich und mein Zucker das Problem sind, dass andere davon abhält, Spaß zu haben. Das hatte ich so ein paar Mal und das möchte ich eigentlich nicht haben. Ich möchte nicht das Problemkind sein.
Das kenne ich total. Man möchte nicht die Bremse sein. Man denkt so, oh Gott, wie peinlich, ich bin jetzt unterzuckert oder wie nervig, jetzt müssen die meinetwegen warten. Ich war jetzt auch gerade Skifahren und war unterzuckert an der Piste und dachte so, oh, und wir sind mit Freunden gefahren und ich habe dann gedacht, oh, ich muss jetzt eigentlich anhalten und es ist gerade so ein geiler Tag und alle fahren. Also ich meine, es ist sowas Lächerliches, aber dass man sich dann schämt, weil man denkt, ja, man ist ein Klotz, wie du sagst. Und ich glaube, wenn man als Eltern, weil das war ja letztlich deine Frage, wenn man eben genau diese Dosierung findet zwischen, und das gilt ja für alle Eltern und für alle Kinder in der Pubertät, wie du sagst, Stefan, Kinder gehen dann aus, die gehen in die Disco, die fangen an, vielleicht zu trinken oder sonst was. Also die Sorgen hat man sowieso, wenn die allein unterwegs sind. Nur bei uns kommt halt eine Sorge mehr noch hinzu, die andere Eltern nicht haben. Aber genau dieses Urvertrauen zu geben, ohne desinteressiert zu wirken, ohne gleichgültig zu wirken, sondern da irgendwie zu sagen, wir glauben an dich, wir glauben, dass du das hinkriegst, ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die man seinem Kind dann senden kann.
Ja, voll schön gesagt.
Aber das machst du ja schon.
Das versuche ich zumindest jeden Tag.
Ich meine, wir werden sicherlich, darüber möchte ich auch unbedingt noch eine Folge machen, weil du das angesprochen hast, Jennifer, mit der Essstörung. Ich erinnere mich, dass auch ich in dieser Phase war, in der dein Sohn ja dann auch war mit dem Ei, in der ich gedacht habe, cool, wenn ich keine Kohlenhydrate esse, brauche ich nichts zu spritzen. Und mir dann auch mal ein hoher Wert egal war, weil ich dachte, oh cool, davon bleibt man dünn und wird nicht dick und ist ja, also Insulin ist ja ein Messhormon und es ist alles schrecklich. Also ich kenne diese Phase, in der man so eine leichte Essstörung entwickelt, auch sehr gut. Wie hast du das dann geregelt mit deinem Kind, dass er wieder Bock hatte auf Kohlenhydrate? Oder ist er jetzt einfach sehr proteinreich, was ja auch nicht schlecht ist, wie wir nach neuesten Erkenntnissen wissen. Es wurde ja gerade die Ernährungspyramide komplett geändert und es wurde gesagt, Getreide ist total überschätzt und Proteine sind viel wichtiger, als wir gedacht haben, obwohl wir es eigentlich schon wussten. Also wie hast du ihm die Phobie vor Kohlenhydraten genommen?
Ja, tatsächlich waren das einfach dann überhaupt erstmal leckere Essen einfach anbieten, weil ich habe ja auch gemerkt, dass sich mein Kochverhalten nach der Diagnose total geändert hat und das total einfältig irgendwie wurde, weil ich dachte, na, das lässt sich gut berechnen und Nudeln sind mir zu schwierig und Pizza sind sowieso super schwierig. Was soll ich dann nochmal 4 Stunden später in sein Hochbett hochkraxeln und die nächste Spritze reinhauen? Das ist furchtbar gewesen. Und somit habe ich dann ja selber das auch vermieden, irgendwie groß anzubieten. Der richtige Gamechanger kam wirklich erst mit der Pumpe, also der Umstieg von dem Pen auf die AID-Pumpe. Und damit hat sich das Ganze wieder komplett entspannt, weil es ging nicht mehr darum, wie oft muss ich mir jetzt eine Spritze geben, sondern es ging wirklich darum, hey, die kann sogar langsam resorbierbare Kohlenhydrate abgeben und das später noch abfangen, wenn du jetzt was isst wie Sushi oder Pizza. Und das war dann einfach für uns so dieses, wo wir dachten, hey, warum wurde uns das nicht vorher schon angeboten und schmackhaft geredet? Das ist so ein bisschen das, was ich schwierig fand. Ich weiß aber, dass es regional sehr unterschiedlich ist, dass manche Kinder sofort in der Klinik eine Pumpe bekommen. Wir haben eben die Pens bekommen und mein Kind ist ein absolutes Gewohnheitstier. Er hatte die Pens und war dann auch erstmal kurz danach nicht zu überzeugen, jetzt so einen kleinen elektronischen Kasten am Körper zu tragen.
Ja, kenne mir auch lange so.
Ja, und so war da auch ein bisschen Misstrauen der Technik gegenüber. Also es gab natürlich Faktoren, aber hätte da jetzt jemand nach der Intensivstation gesagt, so behandelt man das, hier ist der kleine Pumpenkasten und den trägst du jetzt an dir, dann hätte er den genauso angenommen wie den Pen. Und da fand ich ein bisschen schade, dass uns das nicht gleich angeboten wurde. Ich glaube, das hätte uns sehr anstrengende 2 Jahre erspart, weil wir hatten 2 Jahre die Pens, ja.
Total, das ist aber auch ein Learning.
Es war ein super Learning, auf jeden Fall.
Also finde ich auch für Menschen, die das jetzt hören, wenn ihr noch keine Pumpe habt, informiert euch, besorgt euch die und keinen Sensor. Wie gesagt, das gab's ja bei uns alles nicht. Ich hatte 2 Pens, ne, wo das Langzeitinsulin drin war und das Schnellwirksame. Und ich glaube auch fairerweise, Stefan, unseren Eltern gegenüber muss man sagen, weil du jetzt auch erzählt hast, Jennifer, ne, du hast das dann die Symptome gegoogelt. Als ich das bekam, 94, da war nichts mit Symptome googeln und im Internet mal eine Frage stellen und Foren finden und so. Das war alles, also das klingt jetzt wirklich wie aus einem anderen Jahrhundert, ist es ja auch. Also das, unsere Eltern hatten auch gar nicht die Möglichkeiten, glaube ich, so eine Community aufzubauen. Aber meine Eltern haben beide jetzt nie mit anderen Eltern von Kindern mit Diabetes Kontakt aufgenommen oder so. Deine, Stefan? Also haben die sich bemüht, dass ihr in so einer Gruppe seid oder sowas?
Das ist mir nicht bekannt. Eine meiner Tanten hat auch Typ 1 Diabetes. Ich vermute, mit ihr hat sich meine Mutter ab und zu mal unterhalten. Müsste ich nachfragen, um ehrlich zu sein. Das weiß ich gar nicht. Und das bringt mich aber auch ein bisschen zu dem Gedanken, der für mich auch gerade so ein großer Erkenntnisgewinn ist. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich damals als junger Teenager mit Typ 1 Diabetes sehr viel um mich selbst gekreist bin und ich dachte, das hat ja alles nur was mit mir zu tun und versteht mich doch endlich mal. Der Perspektivwechsel, mich in meine Eltern hinein zu versetzen, der ist mir gar nicht so gelungen. Heute kenne ich den Satz, wenn ein Kind Diabetes bekommt, bekommt ihn die ganze Familie. Damals hätte ich gedacht, ich werde hier nicht richtig verstanden und so weiter, obwohl sie wahrscheinlich sehr viel mehr verstanden haben und sehr viel mehr für mich getan haben, als ich damals gesehen habe. Also vielleicht möchte ich auch jetzt dich schon vorwarnen. Es kann auch sein, dass Emilio eine Phase hat, in der er undankbar sein wird und wo er das vielleicht nicht richtig wertschätzen kann, was ihr für ihn leistet, bitte verzeiht ihm dann, so wie meine Eltern mir verziehen haben. Das renkt sich dann wahrscheinlich irgendwann wieder ein, würde ich es mal so vorher sagen.
Ja, und er wird wahrscheinlich auch eine Phase haben, in der er wie alle Teenager aber dann noch mit Diabetes denkt, was du gerade geschildert hast, Stefan, nämlich das hatte ich auch. Ihr versteht das ja gar nicht. Ihr könnt also diese eine Art von Opferrolle einzunehmen, die gleichzeitig hochmütig ist, nämlich zu sagen, ihr habt doch eh keine Ahnung, ihr wisst doch gar nicht, wie sich das anfühlt. Und das wirst du also zu akzeptieren, glaube ich, auch als Mutter zu sagen, das werde ich nicht verstehen, das werde ich nicht kennenlernen, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, diese Krankheit selber zu haben. Genauso wie wir beide, Stefan und ich, nicht wissen, wie es sich anfühlt, ein Kind zu haben. Das, also man kann das dann nicht verstehen. Und natürlich wird ein Kind irgendwann sagen, damit fühle ich mich trotzdem allein. Und da kannst du dir ein Bein ausreißen. Der wird vielleicht auch einen Moment haben, in dem er sagt, das muss ich alleine tragen. Da kann mir niemand helfen, außer ich mir selbst.
Ja, das ist spannend, dass ihr das so berichtet, weil ich habe mich ja in der Community auch sehr, sehr viel ausgetauscht mit erwachsenen Menschen und habe ihm auch einen Dia-Buddy besorgt. Das ist auch ein Erwachsener in meinem Alter, der quasi sein Ansprechpartner ist, weil ich gesagt habe, hey, ich verstehe dich wirklich nicht. Ich tue mein Bestes und ich wurde sogar schon von medizinischem Personal gefragt, ach, sind Sie vom Fach? Und ich so, nee, ich habe einfach nur alles gelesen, was da draußen ist. Aber wirklich, wirklich alles. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie sich eine Unterzuckerung anfühlt. Ich sehe, wie er schwitzt und zittert und weiß, wie scheiße es ihm geht, aber ich kann es nicht nachfühlen. Und deswegen war für mich auch dieser Grund, so ein Dia-Buddy für ihn zu besorgen, wo ich dachte, okay, vielleicht hilft es dir, eine Person zu haben, die das auch hat, und mit der sich auszutauschen, damit eben dieses Alleingefühl nicht so groß wird. Und weil das klingt total schmerzhaft, was ihr da berichtet habt, weil man fühlt sich halt schon irgendwie damit ja auf sich alleine gestellt, weil man für den Körper im Endeffekt alleine verantwortlich ist und dann 24/7 das am Laufen halten soll.
Man ist auch so enttäuscht von seinem eigenen Körper. Also ich glaube, das ist ein Gefühl, was natürlich dann auch mal schmerzhaft ist, wenn man das in jungen Jahren auch erlebt. Und das kennen auch Menschen ohne Diabetes. Aber dass man einfach sagt, warum schaffe ich das jetzt nicht? Oder warum kann meiner das nicht? Oder warum? Und diese Enttäuschung können halt Menschen mit Diabetes besser verstehen, glaube ich, oder Menschen mit einer Erkrankung. Aber es kennen natürlich auch Spitzensportler oder Leute, die sagen, warum habe ich jetzt das nicht geschafft und ich wollte das in unter 10 Sekunden laufen oder was weiß ich. Also man wird manchmal enttäuscht sein von seinem Körper und das ist sicherlich in der Phase, in der man Teenager ist und sowieso mit seinem Körper hadert, ist das nochmal eine andere Herausforderung. Aber es kann auch toll sein, weil ich glaube, wir haben auch wahnsinnig davon profitiert, Stefan, ne, dass wir eben schnell diese Verantwortung hatten und das früh erfahren haben, dass man mit allem eben auch Paragliden gehen kann, sozusagen.
Ja, richtig. Und ich habe auch manchmal versucht, dann auch aus mir so eine Art Krisenprofiteur zu machen. Und da ist auch meine Frage an dich. Trickst auch Emilio manchmal schon herum und zu sagen, spritzt sie 1-2 Einheiten mehr, damit er danach nochmal sagen kann, ach ja, Mama, ich muss jetzt wirklich noch irgendwas Süßes essen, weil sonst kriege ich ja Unterzucker. Weißt du, so kann man es ja auch quasi sich diesen ganzen Schlamassel noch ein bisschen schulden reden am Ende. Dafür darf man mehr Duplo, mehr Hanuta essen, so wie ich damals.
Ja, das ist ganz witzig, dass du das sagst. Tatsächlich ist es nicht so, dass er die Sachen dann heimlich spritzt, wird irgendwie heimlich 1-2 mehr Einheiten abzugeben, sondern es ist dann so, dass wir manchmal schon gesagt haben, der Unterzucker piepst und dann sagen wir, ach, wie schlecht du es hast, jetzt musst du eine Tüte Gummibärchen essen, Mensch, ja. Du Armer. Ja. Einfach so als Witz, weil man muss es manchmal ja auch mit Humor sehen und dann sagt er ja so, ach Mama, ich muss leider jetzt eine Schokolade essen, ich Armer. Ja. Und das ist dann einfach, ich meine, natürlich wissen wir, dass es mit Humor gemeint ist und das, was da wirklich hintersteckt, aber ja, manchmal hilft es, diese kleinen Momente irgendwie ein bisschen leichter zu machen.
Und dabei ist echt ein Riesenvorteil, dass es heute die Sensoren gibt. Ich kann mich an so viele Diskussionen erinnern mit meinen Eltern, ob ich unterzuckert bin oder nicht. Ich habe manchmal verweigert, einen Blutzuckertest zu machen, weil ich selbst dafür überzeugt war, dass ich noch im Normalbereich bin. Und dann habe ich einen Test gemacht und dann war ich oftmals im unterzuckerten, im roten Bereich. Und Das ist so oft passiert. Das sind auch natürlich, ja, was ich da wahrscheinlich meinen Eltern auch gesagt habe, auch schon mal nicht meinen Freunden in der Schule, manchmal, wenn die gesagt haben, ja, mach mal wieder einen Test, da, wenn man unterzuckert, das wird man ja auch manchmal ausfallend und so weiter. Das muss ja. man ja auch erstmal schlucken können. Hattest du auch schon mal sowas, so quasi, hat dein Sohn sich schon mal quasi dann unterzuckert, verletzt mit irgendwas, was ihm später leid getan hat? Und wie bist du damit umgegangen?
Also was wir manchmal machen mit dem Blutzuckermessen ist, wir machen das auch so ein kleines bisschen zu einem Spiel, dass während er sich in den Finger piekst, sagen wir eine Zahl und wer dichter dran ist, hat gewonnen. Sowas zum Beispiel, schön, um es ein bisschen lockerer zu machen. Es gab aber auch schon Situationen, wo er arg unterzuckert war und ich das auch gesehen habe und ich ihn so ein bisschen drängen musste, bitte misst es mal nach, das kann jetzt hier nicht richtig sein. Und dann war er auch tatsächlich bei 28 Milligramm pro Deziliter. Oh Gott. Also das ist wirklich, wollen wir das in
Millimol, wie ist das?
Das sind 28 umrechnen wollen.
Also zwei, drei Mol, ein, zwei Mol, nicht viel.
Dass wir da wirklich standen und ich dachte, oh Gott, setz dich hin. Und er stand da noch. Und ich so, wirklich so Schockmomente. Aber dass irgendwie was passiert ist, dass er richtig gemein war oder so, dass, na, wenn er überzuckert ist, dann wird er schon manchmal sehr, sehr unkonzentriert und auch ein bisschen aggressiver vom Verhalten. Also nicht körperlich aggressiver, aber einfach so ein bisschen ungehaltener. Also daran erkenne ich schon das. Und spannenderweise, jetzt rückwirkend, die letzten 2 Monate vor der Diagnose, da war er ja quasi konstant saumäßig überzuckert, durchgehend, weil er hatte ja kein Insulin mehr im Körper oder nur noch ganz wenig natürlich. Und da wussten wir ja noch nichts von dem Diabetes. Und da hat er mich einmal richtig zum Weinen gebracht. Das ist vorher nie passiert. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ist das schon die Pubertät? Weil er so, so ungehalten und aggressiv war. So kannte ich ihn gar nicht. Das war wirklich, als hätte ich mein Kind nicht mehr erkannt. Und das ist auch danach nie wieder passiert, sondern es war wirklich kurz vor der Diagnose so heftig überzuckert, also es macht schon was mit einem, ne? Und ja, das tat ihm auch hinterher leid, also. Ja.
Das macht total was mit einem, sei da auch nachsichtig, weil ich kenne das auch, dass man so aggressiv wird, weil man eben so enttäuscht oder man versteht es auch nicht, selbst wenn man es gar nicht weiß. Man denkt, warum fühle ich mich jetzt so elend und ich habe so Durst und mir ist so, also eine Überzuckerung fühlt sich auf eine andere Art ätzend an als eine Unterzuckerung. Deswegen kenne ich das auch, dass ich bei hohem Zucker auch manchmal sehr fahrig werde und so ein bisschen jähzornig oder ungehalten. Und klar, man kann nicht alles damit rechtfertigen und manches ist sicherlich auch Temperament. Aber der eigene Geduldsfaden in dir selbst ist einfach kürzer, weil du bist eh schon, du bist schon angespannt, weil du dich eben nicht wohlfühlst. Hast du denn, um jetzt mal auch für die Menschen, die hier zuhören und vielleicht auch betroffen sind oder jemanden kennen, hättest du einen ultimativen Rat an Eltern oder Familienangehörige, von dem du sagst, also ein absolutes No-Go und ein absolutes Must-Do, was sollte man unbedingt vermeiden, was sollte man unbedingt tun oder was war der beste Rat, den du bekommen hast oder selbst erfunden hast sozusagen?
Ja, das Gute ist, dass ich ja jetzt schon auf 3 Jahre Leben mit Diabetes zurückblicken kann und rückblickend natürlich auch viel daraus gelernt habe. Und ich glaube, meine 2 ultimativen Tipps waren Austausch in der Community, also Gleichgesinnte suchen. Das war wirklich so, ja, das Must-Have. Und der andere Tipp war für uns zumindest, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es aufgrund der traumatischen Diagnosesituation war, aber auch einfach diese neue Lebenssituation in den Alltag zu integrieren. Das hat mir total geholfen. Also sowohl Emilio ist 2 Jahre lang zu einer Kinderpsychologin gegangen und hat das spielerisch, die machen da so Spielen mit Figuren und so, das alles verarbeitet und integriert und ich eben auch bei mir. Und das waren schon Sachen, das wird ja heute immer noch so ein bisschen tabuisiert. Wow, warum gehst du zu einem Psychologen? Und das, finde ich, sollte man enttabuisieren, weil das ist nichts, wo man für krank sein muss oder verrückt sein muss, sondern das ist einfach ehrliches Hinschauen, nach innen schauen. Was ist da? Was sind da für Gefühle? Die möchten gehört werden, die möchten verarbeitet werden. Und das ist ein Trauerprozess, ein Einschnitt. Es ist eine komplette Veränderung für die ganze Familie, wie du ja auch schon vorhin gesagt hast, Stefan. Und das war wirklich für mich dann auch der Schritt zu sagen, ja, ich gucke da jetzt hin und ich will das verarbeiten. Und ich will, dass es auch wieder schön und leicht wird wie vorher. Und das ist es dann auch geworden. ja, das waren so die Tipps to do. Die was nicht to do, vielleicht dieser Kontrollzwang. Aber wenn er dazu gehört, einfach um das erstmal irgendwie zu verarbeiten, ich meine, hey, dann muss der auch her. Aber ja, so einen richtigen Don'ts habe ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ergibt sich bei jeder Persönlichkeit selber, weil das Päckchen, was man vor dem Diabetes trägt, das wird ja alles so ein bisschen durch die Diabetesdiagnose getriggert. Ob das Konflikte in der Familie sind, ob das Probleme sind, die man vielleicht schon vorher hatte. Das wird alles wie unter ein Brennglas genommen durch den Diabetes, weil so eine schwere Situation drüber gelegt noch wird. Und deswegen sind die Problematiken, die da entstehen, sehr, sehr individuell. Und das habe ich eben auch in den ganzen Selbsthilfegruppen erfahren, dass es sehr unterschiedlich ist, wie jede Familie damit umgeht. Und ich glaube, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen.
Ja, vielen Dank für all deine Einschätzungen und für diesen tollen Perspektivwechsel für Laura und für mich, wenn ich das für uns so behaupten darf.
Ja, ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal eine Folge machen.
Definitiv.
Weil da doch echt einige Erkenntnisse. Also erstens haben wir auch, ich möchte unbedingt eine Folge machen zum Thema, glaube ich, wirklich Pubertät und Essstörung und Diabetes und so, weil das ist, glaube ich, wichtig. Aber ich finde die ganzen Fragen, die wir an dich hatten, aber auch die du uns gestellt hast, wir müssen eine Folge mit unseren Müttern machen, Stefan, da führt kein Weg dran vorbei.
Allerdings.
Und auch gerne nochmal mit dir, weil ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, die die anderen Eltern mit Kindern helfen, aber die auch mir jetzt nochmal die Augen geöffnet haben. Ach, so fühlt sich mein Gegenüber. Und da können wir uns ja auch nicht reinversetzen. Und das finde ich total schön und irgendwie berührend und rührend auch, wie du dich da eingelesen hast, wie du damit umgehst. Und natürlich wünscht man das keinem kleinen Menschen, dass er das schon tragen muss. Aber es ist ja von all den Krankheiten, die es da draußen so gibt, kann ich dir tröstlich sagen, Jennifer, es ist die beste.
Die coolste, die beste, die strahlendste, die spektakulärste.
Die coolste Community auf jeden Fall.
Ja.
Definitiv, definitiv, definitiv. Und ich kann mich dem auch nur anschließen, was Laura sagte, ergänzen möchte ich noch den Wunsch, dass ich auch mal gerne mit Eltern sprechen würde von kleinen Kindern mit Diabetes. Also wie das nochmal ist, wenn das Kind im Säuglingsalter ist oder 1, 2, 3 Jahre alt ist. Und das ist ja noch gar nicht so richtig kapiert, was da passiert. Also liebe Candys da draußen, wenn ihr jemanden kennt oder wenn das euch selbst betrifft und ihr mit uns darüber reden wollt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns gerne auf Instagram oder auf einem der sonstigen Kanäle. Für heute sage ich aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Jennifer Sanchez.
Vielen Dank an euch für den Perspektivwechsel von meiner Seite auch. Es war für mich auch sehr spannend, eure Seite zu hören.
Viele, viele Grüße an den Emilio. Wir wünschen ihm stets gute Werte. Immer eine tolle Zeit im Zielbereich. Was sagt man noch, Laura?
Ja, tolle Klassenreisen und eine möglichst amüsante und doch unkomplizierte Pubertät.
Das wünsche ich mir auch.
Euch allen viel Glück dabei.
Ja,
vielen Dank.
Wir hören uns wieder, liebe Candys, in 2 Wochen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattform.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's, hepp!
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.